Kommen Sie rein, nehmen Sie Platz, setzen Sie sich hin. Wir wollen uns einstimmen lassen in der Stille auf die Begegnung mit Gott und uns auf den Gottesdienst einlassen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und niemals loslässt das Werk seiner Hände. Guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Kürzlich war ich in Oberhausen im Gasometer. Dort läuft noch die Ausstellung Der Berg ruft. Ich weiß nicht, ob Sie da schon mal waren. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Sie ist verlängert bis Oktober. Mit unvergleichlichen Bildern, beeindruckenden von unserer Erde, nicht nur der Berge. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, Sie können es erkennen. Das ist eine der größten Höhlen der Welt. Unten links steht ein Mensch, der mit seiner Stirnlampe gegenüber die Wand anstrahlt, wo sich ein anderer Mensch an einem dünnen Seil herablässt. Oben rechts noch ein kleiner Mensch. Diese Ausstellung an sich hat mich sehr beeindruckt, aber bei diesem Bild war ich einfach sprachlos. Ich musste daran denken, an dieses Bild bei unserem Wochenspruch, der da heißt: So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Da ist die Welt so groß, so unwahrscheinlich, so beeindruckend. Und da ist dieser kleine Mensch. Und Gott sagt nicht, ich habe euch gerufen, diese beiden Menschen. Er sagt, ich habe dich gerufen. Dich rufe ich bei deinem Namen. Du bist mein. Wir sind Gott nicht zu klein und nicht zu unbedeutend. Er ruft jeden Einzelnen von uns beim Namen. Aber was das ganz Besondere daran ist, Gott ruft nicht nur, er will auch unsere Antwort. Er wartet auf unsere Antwort. Und das wollen wir tun hier mit unseren Liedern und mit unseren Gebeten. Wilfried von Bauer wird den Text auslegen und predigen aus unserer Predigtreihe Glaubensvorbilder, heute aus der Apostelgeschichte zu dem jüdischen Ehepaar Aquila und Priscilla. Beten wird mit uns Detlef Westphal. Mein Name ist Jutta Kroll und ich freue mich, dass ich Sie durch den Gottesdienst geleiten darf. Unsere ganz besondere Heckinghauser-Frage: Hat jemand Geburtstag heute? Dann wollen wir jetzt Gott antworten mit unserem ersten Lied: Gott ist gegenwärtig, mit den angeschlagenen Strophen.
Ich lese den Psalm 1 in einer Übertragung von Hans-Dieter Hüsch und Uwe Seibel. Es ist keine Übersetzung, sondern eine fantasiefreie, fantasievolle Übertragung. Und danach möchte ich dann mit einem Gebet zusammen mit Ihnen fortfahren. Psalm 1. Glücklich die Kirche, die nicht sitzt im Rat der Ratlosen, die sich nur um sich selber dreht. Glücklich die Kirche, die nicht die Wege geht der Sünde und Schande, ohne Sinn und Verstand, in der sich alles um das Geld dreht. Glücklich die Kirche, die kein Risiko scheut, die sich selber aufs Spiel setzt, die die Güte Gottes austeilt an die Armen mit vollen Händen. Glücklich die Kirche, die Lust hat an den Geboten Gottes, die das Leben auf Erden schützt, auf allen Kontinenten. Glücklich die Kirche, in der Menschen zusammenkommen ohne Angst und Furcht. Sie wird zum Ort der Befreiung. Glücklich die Kirche, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Ihre Sehnsucht wird gestillt. Glücklich die Kirche, die durchschaubar ist für Jung und Alt. In ihr werden wir Gott schauen. Soweit Psalm 1. Vater im Himmel, wir kommen zu dir, nicht in unserem Namen, sondern im Namen Jesu, der uns geliebt hat und ewig liebt und der nie sagen würde, du bist mir egal. Eine Woche liegt hinter uns und die Hitze war ein wichtiges Thema und der Regen hat gefehlt. Aber vielleicht hast auch du uns gefehlt, weil wir wenig über dich und deine Liebe zu uns nachgedacht haben. Sie hat uns wenig ergriffen. Wir waren sehr beschäftigt mit uns und wenig mit anderen. Und wir hatten keine Lust an deinen Geboten, an deinem Wort, das manchmal für uns schwer ist und scheinbar nicht zu unserem Alltag passt. Und so war unser Umgang mit anderen vielleicht nicht gerade barmherzig, sei es in Worten, Gedanken oder Taten. Wir haben uns nicht als die von dir geliebten Kinder gefühlt, weil wir dir nicht zutrauen, dass deine Liebe größer ist als unser Versagen, unsere Schuld, unsere Gleichgültigkeit. Unsere Herzen haben nicht mitbekommen, welche liebevollen Gedanken du über uns hast. Dies bekennen wir dir aufrichtig und bitten dich um Vergebung. Herr, erbarme dich. Im ersten Brief des Johannes schreibt Johannes: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend.
Thank you.
Ich lese Verse aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Christen in Korinth. Überschrieben sind die Verse mit Parteibildungen in der Gemeinde. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen, und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Warum sage ich das? Von Chloes Leuten habe ich erfahren, dass es Streitigkeiten unter euch gibt, liebe Geschwister. Ihr wisst, was ich meine. Einer von euch sagt, ich bin Anhänger von Paulus, ein anderer, ich von Apollos. Wieder ein anderer, ich von Petrus, und noch ein anderer, ich von Christus. Ist Christus denn zerspalten? Bin etwa ich, Paulus, für euch am Kreuz gestorben? Oder seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Ich danke Gott, dass ich außer Crispus und Gaius keinen von euch getauft habe. So kann doch wenigstens niemand behaupten, eure Taufe sei eine Taufe auf meinen Namen gewesen. Da fällt mir ein, ich habe auch noch Stephanus getauft und die, die zu seiner Familie gehören. Aber davon abgesehen kann ich mich nicht erinnern, jemand getauft zu haben. Denn Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Und das darf nicht mit klugen Worten geschehen, weil sonst der Botschaft von Christus und seinem Tod am Kreuz die Kraft genommen würde. Christus spricht: Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Halleluja. Miteinander das Glaubensbekenntnis sprechen mit Worten aus dem Gesangbuch unter der Nummer 816. Wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Wir wollen jetzt gleich Kollekte einsammeln. Letzte Woche haben wir gesammelt 399,62 €. Ganz herzlichen Dank an allen Gebern. Jetzt gleich beim nächsten Lied in der Klingelbeutel-Kollekte sammeln wir für unser Projekt KOMM. Die Initiative unserer Gemeinde, des CVJM Heckinghausens und der Stadtmission. KOMM, kreativ, offen, multikulturell, motiviert. Immer wieder bekommen wir im Presbyterium Anträge von Dorothee Vandenborre, die Gelder möchte. Zum Beispiel ist sie mit den Flüchtlingen mit einer Gruppe auf den Kirchentag gefahren. Oder jetzt haben sie eine Kamera angeschafft. Dann hatte sie auch erzählt von dem Fahrradworkshop. Einmal im Monat findet eine Fahrradtour statt. Und da sind dann auch muslimische Frauen bei. Und da war eine Frau, die das erste Mal auf dem Fahrrad gesessen ist und gesagt hat, so ein Gefühl von Freiheit und Selbstständigkeit hätte sie noch nie gehabt. Also es passiert da Arbeit, die auf Augenhöhe passiert und wo die Menschen wirklich integriert werden, wo man mit ihnen zusammen unterwegs ist, ob auf dem Kirchentag oder auf dem Fahrrad durch Wuppertal. Und wir wollen das gerne unterstützen und dafür wollen wir sammeln. Am Ausgang sammeln wir für eine Stiftung der evangelischen Kirche in Deutschland, die Stiftung KiBa. Und zwar geht es da um die Hilfen zur Erhaltung gefährdeter Kirchengebäude. Also wir haben uns ja auch von unserem Kirchsaal getrennt. Das ist so. Wir waren mutig und haben das gemacht. Aber ich glaube, hier geht es einfach darum, dass die Kirchtürme unser Stadtbild prägen und dass das als Kultur erhalten bleiben soll. Dafür unser Geld am Ausgang. Jetzt dann für unser Projekt KOMM.
Thank you. Ist Ihnen warm? Verstehe ich gar nicht. Auf einer meiner Reisen nach Ostindonesien war es mir auch warm, trotz Klimaanlage im Wagen. Aber dann fuhren wir an den Seminargebäuden der Technischen Hochschule vorbei und stellten fest, Stromausfall. Und dann blickten wir in einen Seminarraum rein, da hatten die alle eine Kerze vor sich stehen und machten weiter bei 40, 45 Grad. Hitze geht ja noch, aber 95% Luftfeuchtigkeit haut einen um. Aber die haben es durchgehalten. Jetzt kehren wir etwas näher, also wir gehen auch noch etwas weiter weg von Wuppertal ans Mittelmeer und kümmern uns mal um den Alltag in urchristlichen Gemeinden. Von Fanclubs in Korinth haben wir ja schon gehört. Ja, die Christuspartei, die waren ja ganz schlau. Ne? Die einen, die hatten ja nur Personen, so Menschen. Und dann sagen einer, ich gehöre zur Christuspartei. Ganz schlau. Oder vielleicht auch bittere Ironie von Paulus. Vielleicht hat es die Christuspartei gar nicht gegeben und er wollte nur die Sache auf die Spitze treiben. Also, die Fanclubs haben wir abgehakt. Und jetzt machen wir einen weiteren Blick in den Alltag. Der liegt, nur dass Sie nicht durcheinander kommen mit Ihren Gehirnwindungen, zeitlich vor dem, was Paulus beschrieben hat aus Korinth. Er kommt nämlich jetzt erst nach Korinth. Apostelgeschichte 18. Bald darauf verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Provinz Pontus stammte. Aquila und seine Frau Priscilla waren erst kurz zuvor aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius ein Edikt erlassen hatte, wonach alle Juden Rom verlassen mussten. Die beiden luden Paulus zu sich ein und weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie, sie waren Zeltmacher, blieb er bei ihnen und arbeitete in ihrem Geschäft mit. Jeden Sabbat sprach Paulus in der Synagoge und versuchte, sowohl Juden als auch Griechen von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen. Jetzt machen wir im Text einen kleinen Sprung nach Vers 24. Um diese Zeit kam ein Jude namens Apollos nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war ein glänzender Redner und besaß eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift. Darüber hinaus war er auch in der Lehre des Herrn unterwiesen worden. Überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus und unterrichtete seine Zuhörer gewissenhaft und genau über das, was Jesus getan und gelehrt hat. Allerdings kannte er keine andere Taufe als die von Johannes, dem Täufer. Als Apollos nun begann, in der Synagoge von Ephesus frei und offen von Jesus zu sprechen, da hörten ihn auch Aquila und Priscilla. Sie luden ihn zu sich ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Als Apollos dann in die Provinz Achaia, das ist die Gegend um Korinth, wird so bezeichnet, reisen wollte, ermutigten ihn die Christen von Ephesus zu diesem Schritt und gaben ihm einen Empfehlungsbrief mit, in dem sie die Jünger in Achaia baten, ihn freundlich aufzunehmen. Und tatsächlich erwies sich Apollos dort mit seiner besonderen Gabe als eine große Hilfe für die Glaubenden. Denn er führte öffentliche Diskussionen mit den Juden, in denen er ihre Einwände mit überzeugenden Argumenten widerlegte und anhand der Schrift nachwies, dass Jesus der Messias ist. Paulus kommt nach Korinth von Athen, von der Stadt der Philosophie und der Politik in die Stadt des Handels mit zwei Häfen. Eine zur Ägäis hin, also zu dem Meer, was dann zur Türkei geht und das andere, was nach Italien geht. Damals gab es noch keinen Kanal, von dem ich gelesen habe, dass er heute auch nur noch für touristische Zwecke benutzt wird. Da gab es den Isthmus, diese Meerenge. Zwei Häfen. Korinth ist die Schaltstelle, der Umschlagsplatz für den Handel von Ost nach West. Aber er kann sich in dieser Stadt nur mit halber Kraft um das Evangelium kümmern, denn er muss für seinen Unterhalt sorgen, er muss arbeiten, um Geld zu verdienen. Und wie sich dabei herausstellen wird, ist es nicht nur für ihn persönlich ein Glücksfall, dass er in Korinth auf Aquila und Prisca trifft. Denn Aquila hat einen Zeltmacherbetrieb, da kann der gelernte Zeltmacher Paulus Arbeit finden. Nebenbei, bei Lukas in der Apostelgeschichte steht immer Priscilla und Paulus spricht immer von Prisca. Es ist immer die gleiche Person, das eine, der kurze Prisca ist der normale Name und Priscilla die Koseform. Wer sind die beiden? Drei Beobachtungen. Erstens, ein Paar, das weit herumgekommen ist. Zweitens dann ein Paar, das nicht nur für sich alleine lebt. Und drittens ein Paar, das sich im Evangelium auskennt. Das erste, ein Paar, das weit herumgekommen ist. Von Aquila lesen wir ja schon, dass er aus Pontus stammt, das liegt am Schwarzen Meer, ist also noch weiter östlich, als das Mittelmeer geht. Da müssen wir noch weiter. Und dann ist er in Rom, da wissen wir nicht, warum er da überhaupt hingeraten ist. Und aus Rom werden die beiden vertrieben, sie sind jüdischer Abstammung und der römische Kaiser hatte so verfügt. Aber er ist da ja letztlich einem Missverständnis aufgesessen. Das Edikt beschreibt der Geschichtsschreiber Sueton so: Die Juden vertrieb er, gemeint ist der Kaiser Claudius, aus Rom, weil sie von Christus aufgehetzt, fortwährend Unruhe stifteten. Also ein gewisser Christus hat für Unruhe in der jüdischen Gemeinde gesorgt. Und weil dem Kaiser die Juden ein Dorn im Auge waren, war das natürlich ein willkommener Anlass. Wahrscheinlich ist das eine Namensverwechslung und Christus ist gemeint, der kann ja gar nicht persönlich anwesend, der ist ja schon im Reich Gottes. Erstes Missverständnis bei Claudius. Und dann soll der die Juden aufgehetzt haben oder für Tumulte gesorgt haben? Offensichtlich ist es so, dass Juden Christen mit ihrem Bekenntnis zu Jesus als Messias Tumulte in den Synagogen verursacht haben und Claudius so zu dieser Vertreibung veranlasst haben. Dass die beiden, Aquila und Prisca, dann in Korinth auftauchen, ist ja erst einmal ein Zeichen für ihre Beweglichkeit. Sie sind in Rom rausgeflogen und haben sich dann nicht ein schönes Haus in der Toskana gesucht, sondern sind nach Griechenland gegangen. Beweglichkeit, Mobilität, natürlich nur für die, die sich's leisten konnten. Und die beiden müssen schon einigermaßen vermögend gewesen sein. Sie hatten wahrscheinlich ein florierendes Geschäft in Rom. Das wird auch nach ihrer Ausweisung bestimmt weitergeführt und Erträge werden dann überstellt. Das ging alles damals schon, auch ohne Online-Banking und so. Das ging. Sie lassen sich in Korinth nieder. Der Umschlagplatz für den Handel zwischen West und Ost. Und Zelte, seien sie aus Leder fürs römische Militär oder Leinen für die Sonnendächer der Reichen, die in ihren Palästen von der prallen Sonne geschützt werden sollten. Zelte konnten sie alle brauchen. Übrigens, sie ziehen ja dann ohne äußeren Zwang oder Not wieder weiter, nämlich sie gehen mit Paulus nach Ephesus. Das ist die nächste Metropole, also Rom, Korinth, Ephesus. Ein Zentrum in Kleinasien, an der Küste der Ägäis gelegen, heute nur noch Trümmer, aber damals für Priska und Aquila wieder gut fürs Geschäft. Vielleicht bleibt ja auch das Geschäft in Korinth bestehen. Übrigens, das ist nicht die letzte Station, von der wir wissen. Paulus schreibt ja einen Brief an die Gemeinden in Rom und grüßt dort Menschen und ausdrücklich grüßt er dieses Ehepaar Priska und Aquila. Zweitens, ein Paar, das nicht nur für sich alleine lebt. Sie haben vielleicht meine Sympathien für geschäftstüchtige Menschen schon bemerkt. Das liegt daran, dass ich ja das einzige schwarze Schaf in meiner Familie bin. Meine Eltern waren Kaufleute und die Kinder sind auch in die Wirtschaft gegangen. So ist das dann mal. Aber dieses Unternehmerpaar ist damit noch längst nicht ausreichend beschrieben. Ihr Betrieb in Korinth ist auf jeden Fall so groß, dass sie Paulus sofort einstellen können. Damit ist dessen Lebensunterhalt gesichert. Und es steht da aber mehr, nämlich, dass sie auch Paulus bei sich aufnehmen. Das ist eigentlich weit mehr, als man von einem Arbeitgeber erwarten kann. Priska und Aquila teilen mit Paulus Haus und Zeit. Sie führen offensichtlich ein offenes Haus. Hat sich bei ihnen auch mal die Gemeinde getroffen? Eigene Räume, Häuser oder gar eine Kirche hatte die Gemeinde ja nicht. Ist es von Bedeutung, dass ein Paar einen überzeugten Junggesellen bei sich aufnimmt? Wie ist das eigentlich bei uns mit dem Miteinander von Paaren oder Familien? Und Singles. Bleiben Singles, und das sind ja nicht nur die, die man immer so etwas karikiert und sagt, die haben keinen abgekriegt. Es sind auch die, die ihren Partner verloren haben, wie auch immer. Also, bleiben die Singles bei Gesprächen oder Unternehmungen außen vor? Können wir mal nicht über Hypotheken fürs Eigenheim oder Kinderkrankheiten reden und Singles fragen, was sie gerade beschäftigt? Können wir Räume und Zeit schaffen für gemeinsame Unternehmungen? Und darüber hinaus muss doch einmal gesagt werden, dass die Gemeinschaft im Glauben kaum auf den Gottesdienst beschränkt werden sollte. Aber was nutzt denn, wenn wir noch mal kurz beim Gottesdienst bleiben, die freundliche Einladung zum Kaffee nach dem Gottesdienst, wenn die Insider unter sich bleiben? Das war unsere bittere Erfahrung in Kassel. Also da waren wir in einem schönen Gottesdienst. Gute Predigt, duftender Kaffee. Und dann standen wir da mit unserer Kaffeetasse, allein unter denen, die sich angeregt unterhielten. Ich habe dann gesagt, Kaffee haben wir auch zu Hause, und dann sind wir gegangen. Priska und Aquila geben auf jeden Fall ein gutes Beispiel für gelebten Glauben im Alltag. Und darüber hinaus ist ja auch ihre Beweglichkeit und Entschlossenheit beispielhaft. Ja, aus Rom sind sie vertrieben worden. Ja, sie haben offenbar Geldreserven, dass sie sich in Korinth eine neue Existenz aufbauen können. Und in Ephesus übernehmen sie dann eine wichtige Rolle in der Gemeinde. Paulus schreibt einmal auch in dem Gruß an die römische Gemeinde: Sie haben Kopf und Kragen riskiert, um mein Leben zu retten. Wahrscheinlich hat die spätere Rückkehr nach Rom mit den Plänen des Paulus zu tun. Der wollte ja von Rom aus seine Missionsarbeit nach Westen ausdehnen. Offensichtlich hat Paulus, dieser Junggeselle, die Priska besonders geschätzt. Denn es ist schon auffallend, dass bei dem Gruß im Römerbrief er die Frau Priska zuerst nennt und dann erst Aquila. Aber er macht da, glaube ich, nicht allzu große Unterschiede. Auf jeden Fall legt er der römischen Gemeinde diese beiden ganz eng ans Herz. Und ein drittes, ein Paar, das sich im Evangelium auskennt. Dann kommt ein gewisser Apollos nach Ephesus, der Stern am urchristlichen Himmel, der neue Stern, schreibt ein Ausleger. Er kommt aus Alexandria, Ägypten, damals die zweitgrößte Stadt im Römischen Reich und das Zentrum für Bildung und Wissenschaft. Und zugleich noch die Stadt mit der größten jüdischen Diaspora-Gemeinde. Er kennt die Jesus-Geschichte, aber nur die Johannestaufe. Apollos ist mit seiner Eliteausbildung ein hervorragender Redner. Und das meint mehr, als dass er geschliffen reden kann. Er kann seine Behauptungen einleuchtend begründen und Einwände gekonnt abwehren. Und der bekommt jetzt von Priska und Aquila Nachhilfe. Das ist sozial und theologisch eine Sensation. Sozial, weil die beiden, Priska und Aquila, Geschäftsleute, Handwerker, Praktiker, einen hochgebildeten Intellektuellen unterrichten. Und offensichtlich hat Apollos damit keine Probleme. Er ist weise genug, um zu begreifen, dass er den Kern des Evangeliums nicht allein mit dem Kopf, mit seiner Intelligenz erfassen kann. Und denken wir daran, dass es ja nicht immer so einfach war. Erinnern wir uns an die Lesung mit den Parteibildung, also das Miteinander ist in Gemeinden immer gefährdet oder bedroht und umso sensationeller eigentlich, wie diese Nachhilfestunde zustande kommt und abläuft. Theologisch ist und bleibt bedeutend, dass die Jesuslehre nicht ein kompliziertes Gedankengebäude ist. Der große Theologe Karl Barth hat mal seinen Studenten gesagt, was sie als Theologe nicht in Schweizerdeutsch sagen können, ist nicht bedeutsam. Und das war ja einer, der Sätze über eine ganze Druckseite formulieren konnte. Also der konnte auch anders. Das Evangelium ist einfach. Es ist die Einladung zur Umkehr, zu der sich ein Mensch mit seiner Taufe bekennt. Und die Kraft Gottes, wir können das auch Heiligen Geist nennen, befähigt uns zu einem Leben in der Nachfolge der Taten und Worte von Jesus. Und das setzt Apollos später in Griechenland, in Korinth, mit seinen Gesprächen und Predigten um. Wir haben davon gehört. Er weiß, das Evangelium wird nicht gelernt wie Geschichte, Physik oder Mathematik. Das Evangelium wird gelebt mit Bibellesen, Beten, Denken, Handeln und Reden. Dafür sind die drei, der Apollos, Priska und Aquila Vorbild. Und Gottes Friede, der jede Vorstellung übertrifft, soll unsere Herzen und Gedanken behüten. Amen.
Wir haben noch eine Einladung für Sie für nächste Woche zum Gottesdienst. Auch wieder hier um 10.30 Uhr mit Hildegard von Bauer. Dieser Gottesdienst ist damit Abendmahl. Und dann noch, das habe ich eben vergessen, wer sich dafür interessiert, für dieses KOM-Projekt, von dem ich eben erzählt habe. Wer mag, der kann freitags zu dem KOM-Stammtisch gehen, ins Café Johannis von 16 bis 18 Uhr und sich dann dort noch erkunden. Nein? Also nach dem Sommer. Nach der Sommerpause. am Ausgang finden Sie noch die Gottesdienstumfrage, Zettel dafür. Die Hildegard von Bauer teilt sie aus und Sie können sie dann abgeben.
In diesen Umfragezetteln lag ja so ein Blatt, wo man mal gucken konnte, wie das so mit der eigenen Mitarbeit ist. Ein Ergebnis hatten wir heute Morgen schon, ist Ihnen vielleicht gar nicht aufgefallen. Aber die Steffi und der Dirk, die hier gesungen haben, die haben nämlich so Blätter reingelegt und haben gesagt, wir können uns vorstellen zu singen. Und die singen.
Dann passieren hier in der Gemeinde ja schon mal merkwürdige Dinge. Letzte Woche hat Hildegard von Bauer abgekündigt, dass ein Abendmahlsteller fehlt. Der stand dann plötzlich wieder in der Sakristei, aber nicht alleine. Jetzt liegt nämlich auch noch ein Laptop im Fach für das Gemeindeamt. Und Hildegard von Bauer fragt, was damit passieren soll. Vielleicht kann derjenige sich an sie wenden und ihr das sagen. Dann ist noch einfach die Information, dass unser Pfarrer Christian Höhne für 3 Wochen in Urlaub ist. Und wenn Sie etwas Dringendes haben, dürfen Sie sich sehr gerne an die Hildegard von Bauer wenden. Dann bitte ich Sie, sich für die Fürbitte zu erheben. Gestorben ist und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurde Udo Göbel im Alter von 66 Jahren.
Wir danken dir, Herr, für das Leben von Udo Göbel und die guten Erinnerungen, die keiner wegnehmen kann. Und denken an die, die zurückbleiben. Gib ihnen Trost und Kraft für die nächsten Tage und den Mut und neue Kraft, das Leben ohne den Verstorbenen wieder zu leben, vielleicht auch neue Wege zu gehen. Wir wollen als Gemeinde auch die im Blick behalten, die krank oder schwach sind oder in einem tiefen Tal stecken, lieber Herr. Berühre sie und lass sie spüren, dass du da bist, sie kennst, lass sie Hoffnung und Trost erfahren. Gemeinschaftlich wollen wir dich auch für die bitten, die um deines Namens in aller Welt verfolgt werden, eingesperrt sind oder auch stark drangsaliert werden. Sei du ihnen besonders nahe. Wir haben gehört von Vorbildern im Glauben in den letzten Wochen und heute. Von Petrus, von Elia, Zachäus, Maria, dem Ehepaar Priscilla und Aquila. Danke für diese Personen, die für unser Leben Vorbild und Beispiel sein können. Lass uns dies bewahren und nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Kraftlos und müde sind wir manchmal, weil das Leben auch mürbe macht. Kraftlos und müde, aber auch gefüllt mit anderen Dingen. Unsere Gespräche zeigen oft, wovon unser Herz voll ist. Aber gerade jetzt, Herr, ist Urlaubszeit und damit auch die Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen und uns füllen zu lassen mit deinen Gedanken und mit deiner Schöpfung, mit der wunderbaren Natur, die du geschaffen hast. Und so denken wir auch an die Freizeiten, die bald starten. Und besonders bitten wir dich für die Geschwister im Kreis 60+, die nächste Woche sich auf den Weg machen. Und ja, bitten dich, dass diese Zeit für sie ein wirkliches Plus in ihrem Lebensabschnitt wird. Fülle unsere Geschwister dort und auch uns mit deiner Liebe und dem tiefen Verständnis deiner Liebe, das doch alle Erkenntnis übertrifft. Fülle uns mit dem, was du für uns bereithältst. Gleich beten wir die Worte, dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Aber diese Herrlichkeit hattest du zu Lebzeiten den Jüngern schon gegeben. Lass uns diese Herrlichkeit im Glauben ergreifen und verstehen, dass sie auch für uns in diesem Leben, jetzt und hier gilt, so dass andere, die dich nicht kennen, diese Herrlichkeit spüren und auch sehen können. Und mit den Worten, die du uns gelehrt hast, beten wir nun gemeinsam: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Gott sei uns zugeneigt und segne uns. Mit strahlendem Gesicht schaue er uns freundlich an. Gott behüte uns vor allem Bösen. Gott behüte unser Hinausgehen und unser Kommen von nun an bis in alle Zeit. Amen.